Ja, ich freue mich, heute Morgen hier mit euch zusammen sein zu dürfen und mit euch über ein Thema nachdenken zu können, was ich mitgebracht habe. Es ist mir eben schwer gefallen, Lena, so gemein zu sein zu dir. Es war eigentlich eine kleine Überforderung, aber wir hatten es ja abgesprochen, von daher war ich ganz froh. Und ich muss zugeben, wenn ich mir das vorstelle, dass es meinem Kind so geht, dass es sowas erlebt in der Schule, dann merke ich, wie mich das auch total überfordert. Also wo ich, das ist eine Sache, da merke ich dann, das habe ich nicht mehr in der Hand, da kann ich nichts machen. Und ich bin froh, dass wir sowas haben wie dieses Selbstbehauptungstraining. Und es gibt vielleicht andere Arten von Überforderung, wo wir wissen, okay, wir können uns was helfen, wir haben vielleicht Strategien oder wir können irgendwas erlernen, wie wir mit solchen Situationen oder mit Überforderungen umgehen. Ich habe über Überforderungen nachgedacht und habe gemerkt, ja, es gibt auch Überforderungen, die mit der kommen wir nicht so klar, die ist so real, dass wir da einfach nichts in der Hand haben dagegen, und wollte mit euch das Abendmahl bedenken. Und nenne das mal heute so, das Abendmahl ein Geschenk an die Überforderten. Das Abendmahl ist auch noch viel mehr, aber ich möchte heute mal darüber nachdenken mit euch, das Abendmahl ein Geschenk an die Überforderten. Ja, Babylon, ihr kennt Babylon vom Namen her, die Stadt Babel, Hauptstadt von dem babylonischen Großreich, das war so eine feindliche, man könnte sagen, wie so der Musterfeind von Israel für eine längere Zeit. Und Gott spricht in der Bibel ab und zu eine Warnung aus an Babylon. Und wenn du jetzt von Gott angesprochen wirst, so unter der Woche, und er redet dich an mit der Warnung, die eigentlich an Babylon geht, dann weißt du, das ist jetzt ernst gemeint. Ich habe das in dieser Woche erlebt, dass Gott mich angesprochen hat durch einen Bibelvers, der eigentlich ursprünglich an Babylon geht, also an diese Stadt Babel. Und habe gedacht, ja, du möchtest mir was sagen, Gott, ich möchte zuhören. Und zwar hat er durch die Losung gesprochen, die Losung, also Verse, die ausgelost werden, die sind dann ein bisschen aus dem Zusammenhang vielleicht raus, aus dem Alten Testament werden die rausgelost sozusagen. Und in der letzten Woche hat mich da ein Vers getroffen, und da hat Gott so in mein Herz gesprochen und er hat gesagt, du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Jesaja 47, Worte an Babel. Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Und das war eine Situation, ich war einfach persönlich so mit vielen Gedanken beschäftigt. Wir hatten Gemeindeleitungssitzungen, haben da viel gewälzt und viele verschiedene Themen. Und Predigt, man überlegt, was soll hier heute gepredigt werden, was können wir da für ein Thema nehmen, was kann irgendwie erbaulich sein, was kann wichtig sein. Und dann hat man noch so persönliche Dinge und Themen und was man so alles hat. Und dann habe ich gemerkt, ich bin so am Rand davon, dass ich mich mal in eine Ecke setzen könnte und vielleicht mal eine Runde heulen könnte. So. Ihr kennt das vielleicht, es gibt so Wochen, wo man so merkt, so, ey, irgendwie, ich komme gerade nicht klar. Ja? Und gesundheitlich und von allem, was so im Kopf und in der Seele rumsitzt und was sich da rumbewegt, und ich kriege irgendwie kein Packende. Und in dem Moment kam mir eine Nachricht auf dem Handy in unserem Familienchat, den wir haben, da hatte jemand ein Foto von der Losung geschickt, mein Bruder. Und ich habe das so gelesen, du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Und ich dachte, ja, okay, stimmt. Und Gott sagt nicht, ich habe dich ermüdet mit meinen Plänen, die ich habe für dich und mit meiner Berufung für dich, sorry, so, ne? Sondern Gott sagt, du hast dich ermüdet mit der Menge deiner Pläne. Und ich habe gemerkt, ja, das stimmt. Wir haben viele Pläne, ja, ich sag mal Pläne in Anführungszeichen, also viele Dinge, die wir bedenken, vieles, was wir erreichen müssen oder entscheiden müssen, wissen wollen. Es sind manchmal auch fremde Pläne, in denen wir stecken, eigene Dinge. Und manche Dinge, von denen ich, also die ich so, die mich beschäftigen, sind vielleicht gute Pläne, gute Überlegungen für die Familie, für die Gemeinde, für mich. Ich habe aber auch Pläne, da könnte man sagen, ja, das ist vielleicht dann ein dämlicher Plan, weil er mich nur Kraft kostet oder so, weil er nicht irgendwie in die Frucht führt oder sowas. Gottes Pläne sind gut und sind gut für uns. Und Gott sagt hier, du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Und er klagt so die Klugheit von Babel an und was Babel alles für Mittel hat, sich irgendwie Wissen ranzuschaffen und worauf es sich verlässt, die Stadt, und sagt, ja, aber du hast dich müde gemacht. Das ist, finde ich, eine sehr aktuelle Ansage, eine sehr aktuelle Analyse. Und ich dachte, vielleicht geht es dem einen oder anderen hier auch so. Wir versuchen ja viel zu erreichen. Wir versuchen viel zu entscheiden, zu wissen. Wir haben in der Gemeinde Leitungskreise. Du bist vielleicht Teil von irgendeinem Mitarbeiterteam, von einer Mitarbeiterbesprechung, die du erlebst, Teamsitzungen, Meetings. Und ich habe in solchen Kreisen öfters den Eindruck, wir haben so viel zu besprechen. Wir haben so wenig Zeit. Ja? Wir haben noch keine Zeit. Wir müssen Gas geben. Und viele Fragen, die wir da haben. Und müssen vieles wälzen. Und ich habe den Eindruck, am Ende von so einer Mitarbeiterbesprechung oder von so einem Team-Meeting, da sitzen nicht alle und sagen, ach Mensch, das war schön, wir haben uns Zeit genommen für alles, sondern naja, vielleicht haben wir die Tagesordnung geschafft, wir sind jetzt auch selber geschafft und irgendwie müde. Und der Lehrtext, der rausgesucht ist zu diesem alttestamentlichen Vers aus Jesaja, da ist ja dann ein zweiter Vers rausgesucht, der steht in Römer 12, Vers 16 ganz einfach, haltet euch nicht selbst für klug. Haltet euch nicht selbst für klug. Also was meint Paulus da? Er meint, dass wir glauben, dass wir es schon hinkriegen, selber. Dass wir irgendwie alles Mögliche uns ranziehen können und das bewältigen können, aufgrund unserer Erfahrung und Wissen und Klugheit und so weiter. Haltet euch nicht selbst für klug, das führt in die Müdigkeit, in die Überforderung. Und dann ist da noch ein Liedvers dazu ausgesucht von Matthias Claudius, Abendlied. Dritte Strophe, wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Also wir sind eigentlich fehlerhaft, wir sind vielleicht wesentlich oberflächlicher, als wir es manchmal gerne wären. Wir wissen gar nicht so viel, wir haben unsere Meinung. Und dann geht es weiter bei Matthias Claudius, wir spinnen Luftgespinste. Also wir denken uns viel aus und machen uns große Gedanken und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel, heißt es in diesem Abendlied. Das heißt, wir kommen nicht an mit dem, was wir uns da alles ausdenken und was wir alles wälzen. Wir kommen nicht da an, wo wir eigentlich hinwollen. Ich bin schon ein Freund davon, dass wir uns gründlich mit Dingen, mit Fragen, die wir haben, auseinandersetzen. Das müssen wir auch, um der Realität gerecht zu werden. Wir müssen uns wirklich gründlich mit den Dingen beschäftigen und uns auch mal hinsetzen und wirklich was durchdenken. Und gleichzeitig ist es so, wir kommen weiter weg vom Ziel. Wenn wir nur wälzen und wälzen, Überlegungen machen und Pläne haben, das macht uns müde. Das macht uns, glaube ich, müde, weil wir so viel tun, dass wir für nichts von diesen einzelnen Dingen die Zeit und Energie aufbringen können, die sie wirklich verdienen, die sie wirklich brauchen. Wir haben ja noch was zu tun, wir haben ja noch einen Plan, wir haben ja noch ein Vorhaben, wir haben ja noch was. Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Ich habe den sehr persönlich gehört, diesen Satz, und war Gott sehr dankbar, dass er so deutlich zu mir gesprochen hat, sei es auch durch Worte, die eigentlich an Babel gingen, und habe dann tatsächlich gemerkt, ich muss mal gucken, welche von diesen Plänen sind denn wirklich das, was Gott will, und was sind einfach meine eigenen Geschichten, die ich so habe, oder vielleicht auch die Erwartung von anderen Menschen. Vielleicht gilt dieser Satz, du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne, auch nicht nur Einzelnen, sondern vielleicht gilt er auch mal einer Gemeinde, die gerne alles und auch alles gut machen möchte. Mich jedenfalls hat dieser Satz getroffen. Und dann kommen wir zum Abendmahl, und jetzt ist das Abendmahl die Einladung an die Überforderten, die von ihren eigenen Plänen überfordert sind, die merken, ich schaffe es nicht. Das Abendmahl sagt, komm zurück zum Wichtigsten. Es ist für dich gesorgt. Es ist für euch gesorgt. Matthäus 26, Vers 26. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und er sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte: Nehmt und esst. Das ist mein Leib. Und das, was Jesus da macht, ist ganz einfach. Er nimmt dieses alte Mahl, dieses Pessach, dieses Festmahl, was an den Auszug aus Ägypten, aus der Sklavenschaft, aus dem Sklavenhaus erinnert, und das Brot, was für die schnelle Abreise gebacken wurde, was ungesäuert ist, also was ein schnelles Brot ist, was für die Abreise Kraft geben soll, und sagt: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, der euch Kraft geben soll. Hier ist für euch gesorgt. Kommt zurück an den Ort, wo für dich gesorgt ist. Und beim Abendmahl erlebe ich das. Ich muss ja essen, ohne Essen kann ich nicht. Das ist nicht nur meine persönliche Leidenschaft, sondern es ist tatsächlich eine Notwendigkeit. Ich muss essen und ich darf essen und ich soll essen. Und es ist genauso mit meiner Seele. Meine Seele braucht Gott und hier schenkt sich Gott mir. Und es ist für mich gesorgt. Und meine Pläne machen vielleicht müde, aber Gottes Plan ist im Kern immer du und Gott am Tisch deines Lebens, wo er sich dir schenkt. Das ist immer Teil seines Plans für dich und für mich. Du und Gott am Tisch deines Lebens, wo er sich dir schenkt. Und mir. David, der König, der Dichter und der Rebell, der macht so eine Erfahrung und schreibt das so auf: Du bereitest vor mir einen Tisch. Du schenkst mir voll ein. David hatte ja auch viele Pläne, viel zu bedenken, Leben, was unter vielen Einflüssen stand. Und er sagt: Du bereitest vor mir einen Tisch. Du schenkst mir voll ein. Also überfordert von Plänen, von Verantwortlichkeiten, so wie ich, geht es dir vielleicht auch manchmal so, dann komm zurück an den Ort, wo für dich gesorgt ist. Ich möchte noch eine zweite Überforderung nennen. Das erste waren die Pläne, das zweite ist die Überforderung von Sünde. Die Überforderung von der eigenen Sünde zuallererst mal. Ja, die Sünde, das ist das, was mich trennt von Gott, was mich trennt auch von mir selbst, von meiner Seele und von Mitmenschen. Also das, was mich zu zerbrechen und zu zerreißen droht, was mich nicht zur Ruhe kommen lässt. Und wer sich mit seiner Sünde auseinandersetzt, also wer sich mit seinen Schattenseiten auseinandersetzt und mit den Fragen, die einen nicht loslassen, mit diesen Verhaltensweisen vielleicht, mit den Gewohnheiten oder mit den Dingen, die man immer wieder tut, obwohl man es nicht will, der merkt: Ich bin irgendwie hilflos gegenüber diesen Dingen. Ich bin dieser Sünde gefühlt wie ausgeliefert. Ich werde nicht mit ihr fertig. Ich komme nicht aus diesen Zusammenhängen raus. Und vielleicht ist das, was ich getan habe, auch so, dass es mich wirklich überfordert in dem, was es auslöst. Vielleicht ist das, was ich da tue, so schlecht für mich, dass ich merke, es überfordert mich. Es überfordert meine Beziehung, meine Familie vielleicht. Ich werde nicht mit der Sünde fertig. Ich komme nicht aus diesen Zusammenhängen raus. Vielleicht bin ich auch überfordert von dem, was ich an Sünde bei anderen Menschen erlebe oder sehe oder was mir angetan wurde. Vielleicht bin ich überfordert von den Folgen von Sünde, also von dem, wo Beziehungen kaputt gehen, kaputt gemacht werden, gestört werden und ich komme mit diesen Folgen nicht klar. Der Kain, ganz am Anfang der Bibel-Urgeschichte, der sagt über seine Schuld, über seine Sünde, sagt er: Meine Schuld, meine Sünde, diese Last ist so schwer, ich kann sie nicht tragen. Das überfordert mich, sagt er. Er erkennt, was er getan hat und erkennt, dass er damit nicht umgehen kann, dass er darunter nicht leben kann. Und Paulus sagt: Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und das ist die Überforderung von, ja, die Überforderung von Sünde. Sünde ist ein Problem, was wir nicht alleine in den Griff kriegen, indem wir es versuchen zu überdecken oder dagegen anzukämpfen oder es zu lassen mit viel Willensanstrengung. Und dann kommen wir hier zum Abendmahl. Und das Abendmahl sagt zu uns, und im Abendmahl sagt Jesus zu uns, gib die Überforderung, die du mit der Sünde hast, ab. Ich nehme sie mit der Sünde zusammen und trage sie fort. Aus Matthäus 26 nochmal, da nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihnen diesen Kelch den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Die feiern hier zusammen Passa. Der Kelch, der hier gemeint ist, ist der dritte Kelch. Das ist der Kelch, der nach dem richtigen Essen, also nach dem Sättigungsmahl genommen wird. Und das ist in der Tradition der sogenannte Kelch der Erlösung. Also der Kelch, der sagt, hier hat Gott einen Bund geschlossen, der uns in die Freiheit führt und der unsere Grundlage ist und unser Fundament und der unsere Beziehung mit ihm gründet. Die messianischen Juden, also die Juden, die Jesus als den Christus, als den Messias anerkennen, die beten an dieser Stelle aus dem Propheten Jeremia oder lesen an dieser Stelle aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 31, wenn sie die Passafeier feiern, wenn sie an diese Stelle des Kelches der Erlösung kommen, also des dritten Kelches. Und da heißt es in Jeremia 31, gebt Acht, sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern ins Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Niemand muss dann noch seine Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen, lern den Herrn kennen. Denn alle werden dann wissen, wer ich bin, vom Geringsten bis zu den Vornehmsten. Das sage ich, der Herr. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. Jesus reicht diesen Kelch mir und dir und sagt, ich, Jesus, ich bin mit dir einen Bund eingegangen und ich will die Sünde von dir haben und die Überforderung, die diese Sünde darstellt. Ein ums andere Mal will ich das nehmen und wegtragen und das überfordert meinen Bund mit dir nicht. Es überfordert dich, die Sünde, aber nicht meinen Bund mit dir. Nimm den Kelch an, nimm die Vergebung an. Ich glaube, es ist normal, wenn wir unsere Fehlerhaftigkeit, unsere Sünde, unsere Verstrickung oder die Schwierigkeiten, in denen wir mit anderen Menschen stecken, wenn wir das ansehen, dass wir überfordert sind. Das ist normal, das muss so sein, weil wir nicht mit diesen Dingen alleine klarkommen können. Das ist ein Stress, wenn wir das versuchen, das macht die Seele kaputt. Und Vergebung hier anzunehmen, das heißt, meine Sünde, meine Schuld, mein Versagen von diesem Menschen hier, Anselm Stiel, mein Scheitern, das alles, das steht meinem Bund mit Gott nicht im Wege, weil dieser Bund nicht auf meinem Tun und auf meinem Blut gründet, sondern auf Blut, auf dem Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Die Dinge, die ich da mitbringe, die sind mit ihm gestorben. Blut fließt, Leben wird verloren am Kreuz, Hingabe wird sichtbar, Gott besiegelt seinen Bund mit den Menschen ganz, ganz zusammen. Und dann ist er auch da, wenn es darum geht, dass wir versuchen, ein freies Leben einzuüben. Dann ist er mit seinem Heiligen Geist da, wenn wir von diesem Tisch der Vergebung in den Alltag gehen, in unser Leben gehen, in unsere Familie und wenn wir versuchen, dieses freie Leben einzuüben, dann ist er mit seinem Heiligen Geist da. Es ist also eine Einladung an Überforderte, das Abendmahl heute. Und vielleicht geht es dir wie mir, wenn du so in der Überforderung steckst, dann willst du das Abendmahl nehmen wie so ein All-You-Can-Eat-Buffet. Also ja, her damit, ne? Komm, ich nehme es jetzt alles. Das Abendmahl ist nur eben kein All-You-Can-Eat-Buffet, sondern eigentlich wie so eine Dauermedikation. Ich würde sagen, das ist wie so eine immerwährende Lebenserhaltungsmaßnahme für die Seele. Das Abendmahl entfaltet Bewährungskraft. Wir nehmen es, wir kommen immer wieder dahin zurück und dann entfaltet es so eine Bewährungskraft. Also was meine ich damit? Eine Kraft, die darin liegt, dass es bleibt und immer wiederkehrt. Und es gibt hier eine Autorität in diesem Mahl. Und es ist nicht die Autorität von einer großen Macht, die auf einmal alles ändert, sondern es ist die Autorität der Beharrlichkeit. Ja? Wir bleiben an dem Abendmahl dran, wir bleiben an Jesus dran. Es ist ein Zeichen unserer Abhängigkeit, dass wir immer wieder kommen. Und es hat eine Autorität, dass wir sagen, abhängig in Wahrheit bin ich von dieser Gemeinschaft, von diesem Tisch. Es ist ein Zeichen für unsere Anhänglichkeit an Jesus, dass wir immer wieder kommen und sagen, ich brauche das, Jesus, ich brauche das, Gott. Es ist auch ein Zeichen, das Abendmahl, ein Zeichen der Sehnsucht nach einer Welt, der geholfen wird, die verwandelt wird. Wie meine ich das? Ich lese nochmal. Als die Stunde gekommen war, da legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen, mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt diesen und teilt ihn untereinander. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Jesus hat sich nach diesem Mahl gesehnt, nach diesem Zusammensein, und er sagt, ich werde jetzt warten, ich werde es nicht mehr trinken, bis wir es in der Erfüllung miteinander feiern können. Und deswegen wird hier drin auch deutlich, dass wir eine Sehnsucht haben und dass Gott eine Sehnsucht hat, danach, dass die Welt sich verändert und dass das Reich Gottes sich erfüllt und dass die Wirklichkeit sich der Wirklichkeit Gottes anpasst. Das Abendmahl ist ein Mahl der Transformation, möchte ich mal sagen, also der Verwandlung, der inneren Verwandlung, der Metamorphose. Das Abendmahl ist das Mahl eines wachsenden Reiches, eines Reiches der Verwandlung. Und wer auf Verwandlung hofft im Leben, in dem Leben seiner Liebsten, in dieser Welt, der muss zum Abendmahl gehen. Hier sind Trauben, zerstampfte Trauben, hier sind zermahlene Körner, das wird zu Nahrung, die Nahrung wird ein Teil von uns. Und Paulus schreibt, wir verkünden den Tod des Herrn, bis er kommt. Du nimmst Christus in dich auf, den Christus, der durch den Tod gegangen ist und der dadurch transformiert wurde und folgst diesem Beispiel und dieser Hoffnung, dass Verwandlung passiert in dir und in unserer Welt. Und deswegen ist es ein Zeichen der Sehnsucht nach einer Welt, der geholfen wird, also die verwandelt wird. Das Abendmahl ist kein Zauberessen, ist kein Zaubertrank, kein Zauberessen. Die Überforderung, die wir erleben, ist dadurch nicht in Luft und Liebe aufgelöst. Leider nicht. Hier wird kein Schalter umgelegt, sondern es ist vielleicht eher so, dass wir uns mit dem Abendmahl wie so einem Glaubenskokon anvertrauen, dass wir sagen, da soll was in mir passieren. Wir nehmen an so einem Prozess teil, in dem wir und auch die Welt verwandelt werden. Das ist also ein Mal der Hoffnung. Und es hat eine Macht, es hat eine Kraft, es hat die Macht der Beharrlichkeit und der Liebe. Und so feiert Jesus das. Und wir sehen es im Lukas-Evangelium, glaube ich, ist es besonders. Wir feiern dieses Mahl im Angesicht der Feinde, wie David sagt. Und Jesus feiert das Mahl und sagt, und der Verräter sitzt mit mir am Tisch. Und so ist es auch mit uns. Wir feiern das Mahl und die Sünde ist ja nicht weg. Die sitzt vielleicht irgendwo noch mit am Tisch. Und die Überforderung sitzt noch mit am Tisch. Und der Feind und der uns was Böses will, sitzt vielleicht auch da. Es ist nichts weggewischt durch das Abendmahl. Diese Dinge sind nicht weg. Und doch bin ich davon überzeugt, das Abendmahl, im Abendmahl, kann unsere Seele aufatmen, erlöst. Weil wir nämlich verstehen im Abendmahl, ich muss diese Dinge nicht lösen. Das ist Jesus' Job, das ist seine Arbeit. Ich kriege hier eine Erlösung für meine Seele, eine Beruhigung, eine Ruhe von Überforderung, weil ich weiß, ich muss das jetzt nicht lösen. Und das erlöst dann doch meine Seele. Also, falls du Überforderung kennst, hier ist das jetzt bei diesem Abendmahl, was wichtig ist. Du, Gott, an einem Tisch und er schenkt sich dir. Hier ist die Verwandlung der Welt, nicht auf einmal, Bissen um Bissen, Schluck um Schluck. Hier ist Vergebung, ohne Scham. Und hier ist ein Gott, der kein Haar zwischen sich und dich kommen lassen will. Falls du Überforderung kennst, falls du gar nicht gerade mit Überforderung zu tun hast, dann denk an jemanden, der es tut und nimm den mit in deinem Herzen zum Abendmahl und iss und trink auch für die Überforderung kennen. Wir sind ein Körper, wir können einander tragen, auch hier. Wir feiern Abendmahl. Herzlich willkommen, hier bist du richtig. Amen. Und wir dürfen das Abendmahl feiern und dürfen dann in so einen Raum der Anbetung gehen, des Seins bei Gott. Danke dafür, dass ihr uns darin leiten werdet, ihr Lieben. Und auch während des Abendmahls bzw. während der Lieder gibt es die Möglichkeit, sich segnen zu lassen. Wir haben heute zwei Teams, eins steht in der Ecke dort unten und eins wird hier vorne zu eurer Linken stehen. Das ist am Anfang ist ein bisschen Instrumentalteil, der ist gedacht vor allen Dingen fürs Abendmahl. Und wenn dann die Anbetungszeit mit gesungenen Liedern anfängt, dann werden die Teams bereitstehen zum Segnen. Lasst uns ein bisschen darauf achten, dass wenn die Teams dort stehen, dass wir nicht so allzu direkt da vorbeigehen, sondern dass wir hier durch die Mittelgänge gehen, um das Abendmahl einzunehmen. Und jetzt darf ich dich bitten, Daniel, genau, für die Einsetzung.
Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Nachtun, dass wir danken für dieses Mahl. Ich lade euch ein, steht dazu auf. Ich leite uns im Gebet. Jesus Christus, du bist so freundlich, so erbarmungsvoll und so gütig. Sei gelobt dafür. Sei gelobt für deine Liebe und deine Hingabe, die wir hier so praktisch sehen. Und entfalte diese Wirkung in unserer Seele, in unserer Welt. Wir kommen und geben dir das, was wir nicht bewältigen können. Und du gibst uns dein Leben. Danke dafür. So wollen wir dich loben, dass du uns befreist und erlöst, Stück für Stück. Danken dir für deine große Liebe und deine Macht, die sich zeigt und zeigen wird. Jesus Christus, wir danken dir für diesen Moment, den wir jetzt mit dir haben dürfen. Dein Name sei gelobt. Amen.